Kennen Sie einen Gott, der Ihnen eine unverlierbare Geborgenheit gibt? Im Orient waren im Altertum eine ganze Menge Leute unterwegs. Entweder als Verfolger oder als Verfolgte. Und das nicht im Traum, sondern in Wirklichkeit. Völker dehnten sich aus. Es gab noch kein Recht, es gab keine Ordnung, es gab noch kein geregeltes Miteinander, wie man sich verständigen kann und so weiter. Ganz zu schweigen vom heutigen Völkerrecht, das gab es damals noch nicht. Recht und Ordnung wurde von den einzelnen Stämmen und Sitten aufrechterhalten. Wenn zum Beispiel, kann ja vorkommen, jemand von einer Familie umgebracht worden war, dann tagte der Familienrat und man bestimmte einen aus der Familie, der musste Blutrache ausüben. Kaum zu glauben, aber war, manchmal hören wir ja heute noch solche Dinge. Der Bluträcher war also der Beauftragte der gesamten Familie und er war rund um die Uhr unterwegs, um den Mörder zu finden und ihm möglichst einen Kopf kürzer zu machen. Klar, dass die Familie nicht unbedingt einen Sprinter ausgesucht hat, sondern immer einen, der über die lange Strecke Kondition hatte. Und dieser machte sich wie ein Spürhund auf die Suche nach dem Mörder seines Verwandten. Und er wartete meist, bis er auf ein offenes Feld kam. Und dann ging die Hatz los. Er gab sich zu erkennen, ich bin der Bluträcher, der andere, der Mörder, der lief los und er hinterher. Ehrensache, dass der Bluträcher den Mörder so lange verfolgte, bis nur noch einer von den beiden stand. Entweder wurde der Mörder getötet, oder aber der Bluträcher war psychisch so total K.O., dass er erstmal verschnaufen musste und dann konnte er nach einem Täuschen seine Verfolgungsjagd wieder aufnehmen. Und es war wichtig, dass er dann irgendwo zum Zeichen, dass er seine Sache erledigt hatte, auch irgendwo ein Stück, ein Kleidungsstück oder so von dem Mörder mit nach Hause machen. Auftrag erledigt. Ich merke, einige schauen mich schon ganz entsetzt an und denken, gut, dass heute Morgen keine Kinder da sind. Ich glaube, die werden ganz froh jetzt an der Stelle, was sie heute so im Fernsehen sehen. Für unsere Ohren klingt es ja sehr grausam. Aber zumindest musste ein Mindestmaß an Recht und Ordnung aufrechterhalten werden. Das größte Problem bei dieser Sache war, bei dieser Blutrache war aber, dass es auch zu einem unbeabsichtigten Unfall mit Todesfolge ja kommen konnte. Beispiel: Zwei Männer sind im Wald am Holz hacken und einer schlägt mit der Axt die Bäume und dann fliegt ihm das Eisen plötzlich vom Stiel, fliegt dem anderen am Kopf und er ist tot. Das war unbeabsichtigt. Das war ein Unfall, würden wir heute sagen. Ein unbeabsichtigter Unfall. Hier ging es so weiter. Die Familie hat den Familienrat einberufen. Man bestellte den Bluträcher und gibt ihm den klaren Auftrag, verfolge ihn und komm nicht eher zurück, bis du ihn wirklich hier K.O. gemacht hast. Wir sagen, das ist unfair. Das ist unfair. Der wollte seinen Mitarbeiter doch gar nicht umbringen. Das war keine Absicht, sondern eben bedauerlich Umgang. Sicher haben wir recht, aber zu der Zeit fehlte genau diese Justiz mit einem gewissen Maß an Differenziertheit. Keiner wusste, wie man mit so einem Fall umgehen konnte. Keiner. Außer Gott. Außer Gott. Und das war der Bibeltext in dieser Woche. Ich weiß nicht, wer den gelesen hat. Im 5. Buch Mose, Kapitel 19, da geht Gott genau auf dieses Problem ein. Auf dieses Problem der Blutrache und dass es unbeabsichtigt zu einem Unfall gekommen ist, mit Todesfolge. Und Gott lässt sogenannte Asylstädte einrichten, schon mal gehört, wo man Asyl suchen kann. Da heißt in der Bibel einmal, führt aus, was ich euch durch Mose gesagt habe. Wählt Städte in eurem Land aus, die als Asyl dienen sollen. Wer ohne Vorsatz einen Menschen getötet hat, der kann dort in die Stadt fliehen. Kein Verwandter des Getöteten darf dann noch Blutrache an ihm üben. Und das hat man sich dann so vorzustellen, dass er am Stadttor war und da kamen die Ältesten aus dieser Stadt. Er hat sein Anliegen vorgetragen, mir ist ein Unfall passiert und so weiter. Dann haben sie ihm Asyl gewährt, er durfte in die Stadt kommen. Und wenn dann der Bluträcher kam, und sagte, ich suche den und den. Da sagte er, halt, so geht es nun mal nicht. Die Sache kommt vor das Gemeindegericht. Wir wollen die Sache erstmal prüfen, ob der wirklich schuldig ist oder ob das ein unabsichtlicher Unfall mit Todesfolge ist und so weiter. Ist er unschuldig, dann darfst du keine Rache an ihn üben. Ist er schuldig, dann sei er dir freigegeben. Hier soll also von ganz neutraler Sache etwas geprüft werden und die Gemeinde hat die Schuldfrage zu klären, nicht der Rächer. Hier geht es um das Prinzip der Wiedervergeltung. Die Rachsucht soll eingedämmt werden. Wir kennen vielleicht auch diesen Spruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Manche machen würde das Einzige, was wir aus der Bibel kennen, ungefähr. Das ist zunächst einmal ein Gesetz der Barmherzigkeit. Darf ich mal so sagen, wenn dir jemand einen Zahn ausschlägt, dann darfst du ihn nicht gnadenlos 10 ausschlagen. Höchstens einen. Verstehen wir, was ihr wollt? Ist für uns immer noch dran. Ich weiß aber. Das war in der damaligen Zeit schon eine Eindämmung. Dass man nicht einfach willkürlich seine Wut an anderen auslassen kann. Sondern da wurde wirklich der Daumen drauf gehalten. Die Rachsucht soll eingedämmt werden. Das ist im Alten Testament im Volk Israel schon einzigartig. Gegenüber den umliegenden Völkern. Hier wird der Rachsucht wirklich der Regel vorgeschoben. Jesus im Neuen Testament ist dann eine ganz andere Hausnummer, wo es auch darum geht, dass man seine Feinde lieben soll und so weiter und so weiter. Die Israeliten haben 6 Städte ausgesucht. 6 Städte ausgesucht, die geografisch günstig waren, so in den einzelnen Bundesländern würden wir sagen, einen. Und die auf gepflegten Straßen erreichbar waren. Und man stellte Wegweiser zu diesen Asylstätten aus. Damit die Verfolgten wussten, da ist Asyl, da kann ich wirklich Hilfe bekommen und Gerechtigkeit. Und wenn jemand nun einen unbeabsichtigten Totschlag verursacht hatte, dann floh er in die nächstgelegene Stadt. Für uns wäre das hier vielleicht Mannheim oder so, nicht nach München. Ich würde ankommen, da hat er uns längst geschnappt, würden wir sagen. Und innerhalb dieser Stadt war er von einem Bluträcher sichtbar. Sicher. Die Stadt war quasi die Untersuchungshaft, so würden wir vielleicht sagen, bis ein faires Gericht über diese Sache entschied. Wurde die Person des vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden, dann wurde er dem Bluträcher ausgeliefert. Entschied man sich aber für einen unbeabsichtigten, bedauerlichen Unfall, dann musste der Bluträcher wieder nach Hause gehen und die Familie auf Blutrache verzichten. Die Asylstätte, jetzt kommt's, die Asylstätte, die eingerichtet wurden, die entsprachen direkt dem Herzen Gottes. Direkt dem Herzen Gottes. Wie Gott sich kümmern will. Im Wesen Gottes ist und im Charakter ist der Wunsch geäußert, dass die sich gejagt und unterdrückt fühlen, Sicherheit und Zuflucht zu bieten. Ein äußerst schönes Bild, Zuflucht zu bieten, Asyl finden, in einer ganz bedrängten Situation. Und da gibt es einen Psalm im Alten Testament, den muss man an der Stelle lesen, sollte man vielleicht sogar auswendig lernen. Das ist welcher Psalm? Welcher Psalm ist das? Psalm 91. Lesen Sie ihn mal zu Hause, heute Nachmittag. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, der darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht. Jetzt kommt, merken wir die Anwendung. Zufluchtstadt. Du bist meine Zuflucht. Bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott, ich vertraue dir. Du kannst dich darauf verlassen. Der Herr wird dich retten vor den Fallen, die man dir stellt. Vor Verrat und Verleumdung. Er breitet seine Flügel über dich. Darunter hast du Zuflucht, da hast du eine Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Gefahren und Schrecken der Nacht und vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du dir zum Schutz erwählt. Gott hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Löwen und Schlangen können dir letztlich nicht schaden. Du wirst sie zu Boden treten. Ist das ein Schlaraffenland, das hier beschrieben wird? Dass fromme Menschen, dass sie aus allen Gefahrenzonen vielleicht herausgebaut werden, dass gar nichts an sie kommen kann? Man lese den ganzen Psalm, dann wird man feststellen, dass das Bild nicht gezeichnet wird. Da geht es um Bedrohungen in der Nacht, Bedrohungen am Tag. Ja, dass das Leben ein bedrohtes Leben ist. Das ist doch unser Leben, oder? Ich finde die Bilder ganz stark, die in diesem Text gewählt werden. Ich habe zu meiner Frau gesagt, such mir mal ein paar auf. Jetzt sehen wir das. Da ist vom Schirm die Rede. Vom Schirm. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, ist ein beschirmter Mensch. Ein beschirmter Mensch. Ein zweites Bild. Eine Burg. In der Burg ist man sicher mit diesen dicken Wänden und so weiter. Wenn man da reingehen kann, dann ist man geschützt vor Feinden. Und dann kommt das schönste Bild, aber das verstehen wir gar nicht mehr, viele nicht mehr. Könnt ihr das sehen? Ich komme vom Bauernhof, deshalb sei mir das Bild gestattet. Eine Henne, und unter der Henne seht ihr da die kleinen Küchler. Ich habe das Bild schon. Bei uns wurden die Hennen, die wurden dann da über 20 Eier gesetzt, die wurden dann ausgebrütet und so weiter. Und dann sind die über den Bauernhof stolziert und so weiter und so weiter. Das war hochinteressant. Frisch geschlüpfte junge Küken. Und wenn die Mutter Henne einen Räuber in der Luft sah, irgendwie einen Falken oder so etwas, dann hat sie einen Lockruf ausgesandt und hat die kleinen Küken sofort wieder gesammelt. Die kamen sofort aus allen Himmelsrichtungen und haben sie versteckt unter den Flügeln hier der Henne. Und die Henne, wir als Kinder haben die ja manchmal ein bisschen gereizt, das hat uns gekitzelt, die Henne, die hat die Küken verteidigt wie ein Löwe, sagen die Jungen. Die hätte den Falken, der hatte keine Chance. Wenn die Küken in ihrer Nähe waren, unter ihren Fittichen waren, da waren die sicher. Die hätte ihr Leben riskiert für die Küken. Haben wir das Bild? Ich habe das. Klar, irgendwann müssen die Küken mal wieder der Realität ins Auge sehen, aber zumindest einen Sommer haben sie eine unverlierbare Geborgenheit erlebt unter den Flügeln, unter den sanften Federn, wo sie den Pulsschlag der Mutter hört und gespürt haben. Schauen Sie, genau so, dieses Bild genau so breitet Gott seine schützende Flügel aus und bedeckt seine verängstigten Kinder, seine verirrt, seine niedergeschlagen und erschöpften Kinder. Komm heraus aus der Gefahr und birg dich für eine Zeit bei mir, unter meinen Flügeln. Erhol dich, schöpf neue Kraft, stell dich neu auf das Fundament und dann kannst du alles wieder starten. Und Jesus sagt einmal, kommt her zu mir alle, die ihr mit allen möglichen Lasten belastet seid, auch mit frommen Lasten, kommt her zu mir, darf ich mal so sagen, und stellt euch unter meine euch bergenden Flügel. Natürlich ist das kein Dauerzustand. Es kommt die Zeit, wo Gott die Flügel auch wieder so langsam emporhebt und uns wieder dazu bringt, dass wir uns der Realität stellen müssen, der Wirklichkeit. Und manchmal hat sich vielleicht äußerlich an der Situation wenig oder gar nichts geändert. Aber wir werden etwas ruhiger, etwas gefestigter, etwas getrösteter, etwas hoffnungsvoller in die Situation hineingehen. Vielleicht ist das für uns persönlich eine unwahrscheinlich gute Nachricht. Ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade steckst. Du sagst, Mensch, das wäre, ich denke gerade an Leute, die in ganz großen Nöten sind, denen ich von Herzen diese Geborgenheit und diese Zuflucht bei Gott wünsche. Und sie haben sie nicht. Sie haben sie nicht. Andere sind vielleicht auch heute Morgen da, die sagen, Gott als Zufluchtsort, gut für den, der es braucht, gönne ich es von Herzen, aber ich nicht dafür. Ich bin der Schmied meines eigenen Lebensglücks. Ich komme mit meinem Leben alleine klar. Niemand verfolgt mich. Ich pack das. Mir geht's gut. Ich habe Erfolg, ich bin nicht krank und vieles andere mehr. Für 99% der Israeliten waren die Asylstädte gleichgültig. Die brauchten die nicht. Da war kein Unfall passiert bei ihnen.
Asylstädte, auch das sind doch für ein paar Leute, denen da irgendwas passiert ist.
Aber wir brauchen das doch nicht. Für den Waldarbeiter, der seinen Kollegen erschlagen hatte aus Versehen, für den war die Asylstadt lebensrettend. Was braucht man heute oder wer braucht heute so eine Asylstadt? Da gibt es viele Menschen, die tief durch müssen. Menschen, die unterdrückt werden, gemobbte Menschen, müde und resignierte Menschen, Menschen mit ganz großer Angst, und Angst ist ja die Geißel unserer Tage, oder? Auch die Angst vor dem Sterben ist so real. Menschen mit ganz, ganz großen Sorgen, Menschen, die Angst haben vor Krankheit, Angst haben vor Krebs, Menschen, die in ganz großen Beziehungsnöten stehen, wir werden heute noch davon hören. Menschen, die beruflich nicht mehr klarkommen, versagt haben. Menschen, in deren Leben etwas passiert ist, was sie nicht mehr unter die Füße kriegen. Ich denke an einen jungen Mann, mit dem ich Kontakt habe. Dem ist das passiert bei einer Autofahrt. Zwei oder drei, die mit im Auto saßen. Die haben da ihr Leben verloren beim Unfall. Der damit weiterleben muss. Ich habe am Steuer gesessen. Das ist mir passiert. Menschen, die so ein Asyl brauchen. Wir lesen einmal im Psalm 9, heißt es einmal, den Unterdrückten bietet er sicheren Schutz. In schlimmer Zeit sind sie bei ihm geborgen. Irgendetwas jemand haben, an dem ich mich klammern kann. An mir selber kann ich mich schlecht festhalten. Dort, wo wir in Gefahr sind, da ist Gott richtig in seinem Element. Und da bietet er uns Menschen gerne Zuflucht. Das ist kein Nebenjob von Gott. Sondern da schlägt sein Herz ganz besonders. Ein Gott, der gesagt hat, ich bin nicht für die Starken gekommen, sondern für die Schwachen. Ein Gott, der gesagt hat, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Nicht für die Gerechten, sondern für die Menschen, in deren Leben vieles gegenüber Gott, gegenüber anderen Menschen und sich selbst nicht in Ordnung ist. Für die bin ich gekommen, die unter ihrer Last leiden. Dort, wo seine Kinder verletzt sind, und wo sie verfolgt werden, wodurch auch immer, da zeigt sich seine fast schon irrationale Liebe, die uns einen Zufluchtsort bietet. Vielleicht läuft bei uns zurzeit alles glänzend, so sagen wir das manchmal Menschen. Mir geht's gut, brauche ich jetzt nicht. Der Wind kann sich unheimlich schnell drehen. Das habe ich im Laufe meiner Jahrzehnte meines Lebens gesehen. Die Leute, die heute so da standen, die hat man morgen dort gesehen, wo sie ganz schwach war. Ganz schwach war. Und da war nichts mehr. Wenn wir meinen, dass unser Leben immer in ruhigen Gewässern sich abspielen würde, dann liegen wir ganz gewiss falsch. Zwischen heute und dem Tag, wo wir die Bühne dieser Welt verlassen, da wird sich vieles ereignen. Vieles ereignen und da wird auch eine ganze Menge Schmerz, eine ganze Menge Kummer, da wird eine ganze Menge Sorge und Anfeindung unterschiedlicher Art an uns herankommen. Und spätestens dann werden wir merken, wie großartig es ist, wenn man einen Zufluchtsort hat, wenn man einen Haltegurt hat. Oder wenn man ein Netz hat, das ist ein anderes Bild, das vor meinem Auge ist, so ein Netz hat, so einen doppelten Boden, nicht nur mich selber, nicht nur meine Freunde, das hoffe ich von ganzem Herzen, sondern
einem doppelten Boden. Ein Netz, was der lebendige Gott unter uns spannt. Wie kommt man in den Genuss dieser Zufluchtsstelle? Da habe ich den ersten Punkt immer gesagt, der ist fast so banal, dass ich ihn kaum auszusprechen wage. Rufen Sie Gott an. Gott anrufen. Gott will angerufen werden, da heißt es. Wenn er mich anruft, und vielleicht setzt jeder mal seinen Namen ein. Wenn er mich anruft, dann antworte ich. Das Versprechen von Gott, nicht vom Pastor, von Gott. Und wenn er in Not ist, dann bin ich bei ihm. Unsichtbar, aber ganz real. Ich hole ihn heraus und bringe ihn zur Ehre. Das ist eine unwahrscheinliche Zusage, oder? Ich könnte damit nicht liegen. Mit meinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. Ich kann auch keinem erklären, warum das letztlich funktioniert. Ich kann nur sagen, oder wie es funktioniert. Ich kann nur sagen, es funktioniert. Es funktioniert. Und das ist das Entscheidende. Und die Bibel ermutigt uns an unwahrscheinlichen Stellen. Wir glauben gar nicht, wie die Bibel so konkret in unser Leben hineinspricht. Ermutigt uns, dass wir uns an Gott wenden, an den lebendigen Gott wenden. Und dann erleben, dass wir in Gott einen Halt haben und eine Geborgenheit haben und erleben, die mit nichts anderem vergleichbar ist. Das ist eine unglaublich gute Nachricht. Das Schöne ist, wir müssen heute nicht irgendwo in eine gewisse Asylstadt fahren, wie damals im Orient, und eine lange Autoreise unternehmen. Wir müssen auch nicht irgendwo eine Pilgerstätte ansteuern. Und wir müssen auch nicht den Pastor anrufen. Man muss auch nicht den Pastor immer bei sich haben. Sondern wir können uns direkt an diesen lebendigen Gott wenden. So einfach. So einfach. Und so wenig genutzt, oder? Das ist, dass Menschen bei sich selber stehen werden. Ob wir gerade irgendwo am Lenkrad sind, im Fahrstuhl oder in der Wohnung, egal wo, oder in einer prachtvollen Kathedrale, Gott ist in gleicher Weise da. Und Gott gewährt uns Zugang zu sich. Und das ist großartig. Die einzige Bedingung ist, dass wir unser Bedürfnis eingestehen. Unser Bedürfnis. Petrus, den kennen wir ja, diesen Nachfolger von Jesus, der ist eines Tages mal in einen ganz großen Seenot gekommen. Ich weiß nicht, wer mal am See Genezareth war. Ich war da schon mal da, habe das sogar schon mal gebadet. Das ist ein großes Sand. Und dann auf einmal kam dort ein Wind. Da gibt es so gewisse Fallwinde. So ganz plötzlich kommt er. Und dann haben die gerudert, waren ja erfahrene Seeleute, haben gerudert. Und dann haben sie mit Eimern das ins Boot kommende Wasser wieder rausgeschüttet und so weiter. Und Jesus war hinten und schlief. Hinten im Boot und schlief. Bis Petrus um Hilfe rief. Und dann hat Jesus sich diesem Sturm gewidmet. Und er hat ihn zur Ruhe gebracht. Ich werde es nie vergessen, wir hatten unser erstes Kind, wohnt in Garmisch-Partenkirchen. Und dann hat unser Kind so einen, ja, wie soll ich sagen, so eine fiebrige Sache bekommen, Atemnot. Und der Arzt hat ihn in die Kinderklinik gewiesen, nachts noch. Und am nächsten Morgen wurde er mit dem Hubschrauber nach München gebracht in die Klinik. Und man hat den kleinsten Tubus noch reingekriegt, damit er überhaupt Luft bekam. Und 10 Tage stand er auf das Messerschneidewege, sozusagen. Ich sehe das heute noch vor mir, wo wir bei uns im Wohnzimmer sitzen. Meine Frau und ich. Und wenn meine Frau diesen Satz sagte, du, vielleicht sollen wir unseren Jungen abgeben. Vielleicht sollen wir unseren Jungen abgeben. Mein Herz rebelliert an der Stelle. Da war ich noch nicht so weit. Aber wir haben miteinander gebeten, im Wohnzimmer. Und so haben wir die nächsten 10 Tage überstanden, jeden Tag nach München gefahren, stundenlang mit Kindern, die Hand gehalten, mit den 2-Jährigen und so. selbst wenn er schwach ist. Mit Millionen anderer Christen haben wir das erfahren, wenn wir in unserer Not nach Gott rufen, dann ist er da und bietet uns Zuflucht und Geborgenheit. Wir kennen alle das Lied, Lobe den Herrn, den Mächtigen König der Ehe. Und da heißt es in einer Strophe, in wie viel Not hat mich der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Das möchte ich für mein Leben gelten lassen. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen, das soll Konsequenzen haben für dein Leben. Nicht einfach so weitermachen. Rufe mich an in der Not. Das ist dieser Ruf. Ich habe die Tage eine Frau besucht, eine alte Frau, und die hat an ihrem Arm so fast wie so ein Ruf. Das ist so ein Notruf. Und der hat sie schon ein paar Mal gebraucht. Sie lebt allein. Und wenn du dann hingefallen bist und so weiter, dann drückt sie hier auf das Knöpfchen und dann geht er eben über Roten Kreuz oder irgendwo, geht dann eine Lampe an und dann kommt jemand und rettet sie. Rufe mich an in der Not. Das sagt der lebendige Gott. Merkt ihr, weil ihm das nicht egal ist, wie unser Leben verläuft. Und das Zweite, schütten sie ihre Sorgen vor ihm aus. Gott das sagen, was uns quält. Da heißt es einmal, ihr, die ihr zu Gottes Volk gehört, setzt euer Vertrauen jederzeit auf Gott und schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht und Zuversicht. Unser Herz. Ich finde das schön, gerade dieser Ausdruck Herz hier, dass wir da nicht so tun, als ob mit zusammengebissenen Zähnen. Vielleicht auch ein bisschen fromm, weil sich das irgendwo so gehört, sondern mein Herz. Und als Jesus in Gethsemane in Not war, da merkte die, wie er sein Herz ausgeschüttet hat. Mit allen Ängsten. Mit allen Ängsten, denen er ausgesetzt war. Ein großartiges Wort. Wir müssen uns nicht stärker machen, als wir sind. Wir sollen ganz ehrlich sagen, wo es uns der Schuh drückt, und dann werden wir etwas erleben von diesem, dass er die Fittiche, die Flügel ausbreitet. Das haben Glaubende lernen und durchleben. Jeremia, ein Mann des Alten Testaments, der musste tief durch in seinem Leben. Der hat sogar den Tag seiner Geburt verflucht, der Mann. So musste er durch. So haben seine Volksgenossen, wollten sie ihm an die Wäsche gehen. Und er ist am absoluten Nullpunkt angekommen. Und mitten in dieser Situation, da kommt er unter die bergenden Flügel seines ihn schützenden Gottes und erlebt eine neue Zuflucht. Doch du, Herr, stehst mir bei, du bist mein mächtiger Beschützer. Ich habe dir meine ganze Sache anbefohlen. Ich habe dir meine ganze Sache anbefohlen, denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Beine. Da fängt sich jemand. Da bekommt jemand ganz langsam wieder Grund unter die Füße. Noch mehr hat diese Erfahrung David gemacht. Er hat ja so viele Psalmen geschrieben. Muss man mal lesen. Weniger Lobpsalmen, viel mehr Klagepsalmen. Wo er aus tiefer Not sich an Gott gewandt hat. Als Regierungschef, da kriegst du was ab. Da stehst du wirklich voll im Wind, von jeder Seite, drei Seiten. Da hast du Feinde, da hast du Neider, da hast du Beinsteller. Man erlebt ja zur Zeit, dass auch bei uns in Berlin davon. Und dann hat dieser Mann immer wieder erfahren, auf Gottes Verlass. Wie köstlich ist deine Güte, dass Menschen unter deinem Schatten, unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der nicht mit Gott unterwegs ist. Und ich habe ihn dann irgendwo ermutigt, er war wirklich in einer Zwangsjacke, er war wirklich in einer Sackgasse. Und ich habe ihn ermutigt, ganz ehrlich und unkompliziert zu Gott zu gehen. Und sagen Sie ihm doch einmal, Herr, ich kann nicht mehr. Das macht mich kaputt. Und wenn du nicht eingreifst, dann sind wir ohne Chance. Strecken Sie sich aus nach Gottes Erbarmen. Und ich hatte den Eindruck, das fiel diesem Mann unheimlich schwer. Ansonsten erfolgreich, eine starke Persönlichkeit. und jetzt demütig zugehe, ich kann mich hier nicht mehr retten. Ich habe die Situation nicht im Griff. Und ich wende mich jetzt an einen Höheren, der mehr kann als der beste Freund und der liebste Ehepartner, an den lebendigen Gott. Das ist eine Sperre, die da ist. Da muss nämlich aller Hochmut, der schmilzt weg. Dann werde ich demütig und merke, dass ich gar nicht so stark bin, wie ich vielleicht immer geglaubt habe. Und dann merke ich, wie gut es ist, dass ein Stärkerer an meiner Seite steht. Liebe Freunde, wenn wir uns überwinden und vor Gott kapitulieren und unsere Schwäche zugeben, unser Herz ausschütten, dann werden wir das erfahren, was Gott zugesagt hat. Wir dürfen diese Dinge nicht wie Museumsstücke behandeln. Wir sagen, wir staunen diese Zusagen an und sagen, wunderschön. Aber wir nehmen sie nicht mit in unser Leben hinein. Dann können wir die Bibel auch weglegen. Sie will uns ermutigen, dass wir an diesen lebendigen Gott herangehen. Und dann werden wir ganz gewiss feststellen, das will ich gerne nochmal betonen, da wird nicht alles weggezaubert. Gott ist nicht der, der unsere Lebensanbedingungen auf grün stellen muss. Das ist nie gesagt. Sehen wir auch nicht. Wir stehen der ganzen Problematik und der ganzen Not auf jeden Fall anders gegenüber. Wir werden vielleicht auch erleben, dass, darf ich mal ein Bild sagen, dass der Giftzahn entzogen ist. Von einer giftigen Schlange, der Giftzahn entzogen ist. Die hat noch Zähne. Und dieses Zubeißen kann wehtun. Aber der Giftzahn, der tödliche Giftzahn ist entzogen. Das ist es. Auch Christen werden, um mit diesem Bild zu bleiben, auch nach an vielen Stellen, darf ich so sagen, gebissen. Aber der Giftzahn ist dazu, weil dieser Herr da ist und uns Zuflucht anbietet. Und dann werden wir erleben, dass er wirklich so ein Auge im Sturm ist, haben wir eben gesagt. Das ist so wichtig, dass wir das sehen. So ein Leuchtturm. Und das ermutigt uns, wir bekommen ein neues Fundament. Wir wissen vielleicht nicht, wie alles werden wird, aber wir wissen, dass Gott mit dabei ist. Eine ungemein wertvolle Erfahrung. Ja, unter dem Schirm des Höchsten, der ist wirklich sicher. Wissen Sie, ich mache das jeden Tag, dass ich mir so eine Auszeit suche. So eine Auszeit unter dem Schirm des Höchsten zu sitzen oder in seine Burg zu gehen. Oder darf ich so sagen, unter diesen Flügeln dieser Henne zu sitzen. Und dass ich diesen Herrn zu mir sprechen lasse durch sein Wort. Das baut mich auf. Das stärkt mich. Das gibt mir neuen Mut, neue Zuversicht und so weiter und so weiter. Nun mögen die Reaktionen auf das, was wir bisher gehört haben, ganz unterschiedlich sein. Die eine wird sagen, funktioniert das wirklich, dass wir uns betend an Gott wenden und das, was passiert? Was für eine Möglichkeit! Andere werden vielleicht sagen, ich werde es mir mal merken für die Zeit, wenn ich in Not komme. Jetzt freut es vielleicht nicht. Jetzt habe ich keinen Bedarf. Bis hin zur Überlegung, ist Gott eigentlich so eine Art Lückenbüßer? Nur so eine Art Feuerwehr, die notwendig ist, wenn es brennt, sonst sind die frei, oder? Ist Gott so eine Art Lückenbüßer? Da gibt es ein ganz, in diesem Psalm 91, ein tolles Wort. Gott sagt, er, könntest du auch deinen Namen da einsetzen, von dem, was jetzt kommt. Er hängt mit ganzer Liebe an mir. Darum will ich ihn bewahren. Weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. Wenn er mich ruft, antworte ich. Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm. Ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich will ihn mit erfülltem Leben sättigen und ich will ihm mein Heil schauen lassen. Da ist so eine kleine Bedingung gemeint. Merken wir die. Eine kleine Bedingung. Er hängt an mir mit ganzer Liebe. An Gott, nicht an der Konfession, die kann ich helfen. An Gott. Er hängt mit ihm. Gott ist das Höchste, das Wertvollste, das Edelste in seinem Leben. Er hängt an mir, sagt Gott. Deshalb kann ich ihn doch nicht enttäuschen. Weil er an mir hängt. Also, ich enttäusche eine ganze Menge. Ich bitte immer um Verzeihung, schon im Voraus. Aber hier ist dieses, dass Gott ein unwahrscheinliches Wort, oder? Ein unwahrscheinliches Wort.
er hängt an mir.
Lass uns an der Stelle mal fragen, ob wir so an Gott hängen. So an Gott hängen. Und dann merke mir, dass Gott mehr möchte als nur Krisenmanager sein. Gott möchte unser Herz, dass er das Wichtigste und Größte und Schönste und Wertvollste in unserem Leben ist. Gott über alles und vor allem ehren und achten. Ihr Lieben, und dann werden wir merken, dass es großartig ist, Gott zu haben in einer Geborgenheit, in einer Zuflucht, gerade dort, wo wir tief durch müssen. Die Frage ist doch, stimmt das denn, was der Pastor gesagt hat? Da gab es früher mal, so habe ich gehört, in gewissen Gemeinden eine Angewohnheit, dass man nach der Predigt aufstehen konnte und konnte sagen, ich stimme dem genau zu, was der Pastor gesagt hat. Ich habe das genauso erlebt, in der und der Situation. So ähnlich wollen wir das jetzt mal hören. Ich habe jemand mitgebracht, wir kennen uns schon sehr lange, Thomas und ich, und ich habe gedacht, es wäre mal gut, wenn er aus seinem eigenen Leben so beschreiben würde, wie er Gott als Zuführer, als Helfer den lebendigen Gott erfahren hat, mitten in den Turbulenzen des Lebens. Thomas, bitteschön. Yes.